Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Montag, dem 15. April 2013. Heute mit folgenden Themen. Erfolgreiche Expedition zum Nordpol mit Skiern, Schlitten und 2,7 Millionen Unterschriften im Gepäck. Und 15 Jahre Schlachthaustheater, ein Blick hinter die Kulissen vom jüngsten Kulturpreisträger der Burger Gemeinde. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Ausländische Medien dürfen nun doch am Prozess gegen rechtsextreme Terroristen in Deutschland teilnehmen. Wie verschiedene deutsche Medien berichten, hat das Verfassungsgericht bestimmt, dass auch türkische Medienschaffende am größten Prozess gegen Rechtsextreme seit dem Ende der Nazizeit einen Platz im Gerichtssaal erhalten. Übermorgen beginnt in München der Prozess gegen Mitglieder des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Dem NSU werden 10 Morde zur Last gelegt. Die Morde waren größtenteils rassistisch motiviert und richteten sich gegen Deutsche türkischer und griechischer Abstammung. Zwei der drei Haupttäter begingen Selbstmord, die dritte, Beate Zschäpe, ist nun die Hauptangeklagte. Neben ihr werden 4 Leute wegen Beihilfe zum Mord und anderen Taten angeklagt. Der große Skandal an den Vorfällen ist, dass sowohl die deutsche Polizei als auch der Geheimdienst, der Verfassungsschutz jahrelang nichts unternahmen, beziehungsweise sie ermittelten fast nur in türkischstämmigen Kreisen. Mehrere Kaderleute des deutschen Verfassungsschutzes traten in Folge zurück. Gegen 10.000 Menschen demonstrierten am Samstag friedlich in München gegen Rechtsextremismus und gedachten den Opfern der NSU. Eine größere Demonstration gab es am Samstag auch in London. Laut verschiedenen britischen Medienberichten veranstalteten mehrere tausend Menschen auf dem Trafalgar Square eine Anti-Thatcher-Party. Minenarbeiter und Linke erinnerten an die negativen Auswirkungen der neoliberalen Politik von Margaret Thatcher. Die langjährige konservative Premierministerin starb letzte Woche. Diese Woche soll eine Art Staatsbegräbnis stattfinden. Auch da werden Protestaktionen erwartet. Protestiert wird unter anderem auch gegen den Staatssender BBC wegen diesem Lied. Thatcher-Gegner haben es geschafft, dass das Lied Ding Dong, The Witch is Dead den zweiten Platz der britischen Hitparade erreicht hat. Bei der BBC lief eine Debatte, ob das Lied aus dem Musicalfilm The Wizard of Oz nun gespielt werden dürfe. Aus Pietätsgründen wurden schließlich nur 7 Sekunden des Liedes in der nationalen Hitparadensendung gespielt. Sie hörten soeben 13 Sekunden. Wie erwartet wählte Venezuela den Sozialisten Nicolas Maduro zum neuen Präsidenten. Laut verschiedenen Medienberichten war das Wahlresultat allerdings sehr knapp. Offenbar holte der Wunschkandidat des verstorbenen Hugo Chavez nur gerade 51% der Stimmen. Der Gegenkandidat und Oppositionsführer Enrique Capriles fordert nun eine Nachzählung der Stimmen. Wahlen gab es auch verschiedenen Orten in der Schweiz. Im Tessin in der Stadt Lugano führte, ein bisschen ähnlich wie in Venezuela, der Tod eines Politstars zum Erfolg seiner Partei. Der kürzlich verstorbene Lega dei Ticinesi-Mitbegründer Giuliano Bignasca wurde sogar selber gewählt. Seinen Platz in der Stadtregierung nimmt allerdings der Tessiner Grossrat Michele Folletti ein. Die rechte Partei Lega dei Ticinesi gewann die Wahlen und hat nun 3 Sitze in der Regierung. Die FDP hat neu nur noch 2 statt 3 Sitze. Mit jeweils nur einem Sitz vertreten sind die CVP und die SP. Wahlen gab es zudem in den Kantonen Solothurn und Neuenburg. In Solothurn blieben die Verhältnisse stabil, das heisst bürgerlich dominiert. In Neuenburg werden die Resultate erst in 2 Wochen ermittelt, weil gestern nur Parlamentswahlen waren. Am 28. April sind dann noch Regierungswahlen. Erst dann werden sämtliche Resultate bekannt gegeben. Und noch zum Wetter. In der Nacht von Montag auf Dienstag kann es vereinzelt regnen. Der morgige Dienstag beginnt bewölkt. Im Laufe des Tages aber zeigt sich dann wieder die Sonne. Es wird bis zu 20 Grad warm. Übermorgen Mittwoch verspricht viel Sonne bei Höchsttemperaturen von 22 Grad. In der zweiten Wochenhälfte steigt dann das Gewitterrisiko. Vor allem am Freitag ist mit Regen zu rechnen.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Weiße Wüste, unberührte Natur, eisige Stürme und frostige Kälte. Die Arktis gehört nicht zu den gastfreundlichen Regionen der Erde. Trotzdem hat sich eine kleine Gruppe von 16 Greenpeace-Aktivisten und Aktivistinnen aufgemacht zu einer Expedition zum Nordpol. 8 Tage waren sie unterwegs bei minus 25 Grad auf Skiern und Schlitten durch das ewige Eis. Gestern sind sie angekommen. Im Gepäck haben sie 2,7 Millionen Unterschriften für ein Schutzgebiet in der bedrohten Arktis.
Und dort am Nordpol möchten sie eine Kugel im Meeresboden platzieren. Und diese Kugel beinhaltet die Unterschriften von circa 2,7 Millionen Menschen, die für ein Schutzgebiet in der Arktis unterschrieben haben.
Sagt Nadine Bertel von Greenpeace Schweiz. Gegen den Klimawandel und die damit einhergehende Eisschmelze kann auch ein Schutzgebiet nichts ausrichten. Doch je mehr das Eis schmilzt, je stärker regt sich das Interesse bei den internationalen Ölkonzernen. Denn unter der Eisdecke der Arktis wird rund 90 Milliarden Barrel Öl vermutet. Damit könnte man den Weltbedarf an Öl für 3 Jahre decken.
Es sind in der Tat viele Ölkonzerne derzeit in der Arktis aktiv. Zum einen, wahrscheinlich am prominentesten, der Ölkonzern Shell versucht seit 2 Jahren Probebohrungen in der Arktis vor Alaska durchzuführen, ist jetzt allerdings aufgrund einer zum großen Teil selbst verschuldeten Pannenserie zum 2. Mal im Jahr gescheitert. Also sie können auch dieses Jahr wieder nicht bohren. Es hat einmal auf einem Bohrschiff gebrannt. 2 Mal ist ein Bohrschiff von ihnen innerhalb eines Jahres auf Grund gelaufen. Und das Ganze hat die US-Behörden dazu geführt, das Bohrprogramm von Shell in der Arktis genauer zu beleuchten. Und Shell ist jetzt im Endeffekt selbst zu einem Ergebnis gekommen, dass sie wohl noch einige Zeit brauchen, um ihr eigenes Equipment auf Vordermann zu bringen.
Neben Shell in Alaska plant auch der russische Ölkonzern Gazprom Ölbohrungen im russischen Teil der Arktis, unterstützt und vorangetrieben von der russischen Regierung. Vergangene Woche hat Gazprom mit Shell einen Vertrag abgeschlossen.
Das Ganze ist ganz besonders beunruhigend, da Shell uns ja also vor Alaska bereits gezeigt hat, dass sie nicht fähig sind, dort Ölkatastrophen sicher vermeiden zu können. Und der Ölkonzern Gazprom ist diese Kooperation mit Shell insbesondere eingegeben, um technisches Equipment und auch Know-how von Shell übernehmen zu können.
Neben Gazprom und Shell plant auch die norwegische Statoil Probebohrungen in der Arktis. In 2 Wochen wird die West Hercules von Statoil zu den südlicheren Bohrstellen aufbrechen. Geplante Probebohrungen an den 2 bis 3 nördlichsten Bohrstellen hat Statoil kürzlich verschoben. Ölbohrungen in der Arktis sind äußerst heikel, so Nadine Bertel von Greenpeace.
Weil die Gefahr einer Ölkatastrophe in der Arktis ist einfach extrem hoch. Aufgrund der rauen klimatischen Bedingungen, der langen Dunkelperioden und auch der Abgelegenheit. Wenn man sich mal überlegt, dass zum Beispiel im Golf von Mexiko riesige Probleme waren, die Ölkatastrophe im Griff zu bekommen. Es war nur ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Und hier haben wir Regionen, wo die Ölbohrungen hundert oder tausende Kilometer von der Küste entfernt sein können. Und wenn es dort zu einer Katastrophe kommt, kann man dem austretenden Öl gar nicht begegnen.
Deshalb die Arktis-Expedition von Greenpeace. Ursprünglich sollte die Gruppe am Nordpol Besuch erhalten von einem Vertreter vom Arktischen Rat. Dieser Besuch aber wurde kurzfristig wieder abgesagt. Der Arktische Rat ist ein Zusammenschluss der 8 Arktis-Anrainerstaaten. Seine Aufgabe ist, die Interessen und den Schutz der Arktis zu fördern.
Leider hat der Arktische Rat bisher nicht sehr viel hervorgebracht. Also in den letzten Jahren haben sie keinerlei rechtliche Grundlagen geschaffen, die Arktis wirklich schützen könnte. Der Arktische Rat ist vielmehr in den letzten Jahren aktiv, Richtlinien zu schaffen, wie Ressourcen dort extrahiert werden können.
Trotzdem wäre ein solches Treffen für die Umweltschützer von Bedeutung gewesen, denn längerfristig wollen sie durchsetzen, dass auch Nichtmitglieder vom Arktischen Rat, Staaten und Nichtregierungsorganisationen dort einen Beobachterstatus erhalten.
Rabe Info 95,6.
Ob Dokumentarisches wie Hate Radio, Varieté wie die Mannigfalte oder Kindertheater wie das Doppelte Lottchen, wenn es um innovatives Theaterschaffen geht, ist das Berner Schlachthaustheater die richtige Adresse. Vor 15 Jahren von freien Theaterschaffenden initiiert, ist das Schlachthaus dank seinem hohen künstlerischen Anspruch inzwischen weit über Bern hinaus bekannt. Nun hat es den Kulturpreis der Burgergemeinde erhalten, dotiert mit 100.000 Franken. Höchste Zeit für einen Blick hinter die Kulissen vom stolzen Preisträger. Die beiden Co-Leiterinnen Miriam Pronge und Maike Lex sind unsere Köpfe der Woche. Ich habe sie im Berner Schlachthaus getroffen. Miriam Pronge, Maike Lex, ihr wart beide nicht dabei in den Anfangszeiten. Wisst ihr vom Nähkästchen, wie schwierig es war, zu Beginn mit der ganzen Finanzierung, um sich zu etablieren? Das ist ja immer so eine Sache.
Sich zu etablieren war nicht so wahnsinnig schwierig, vor allem weil auch es gab ein großes Bedürfnis von den freien Gruppen und es gab auch wirklich ein Elan und man wollte diese Bühne. Was vielleicht schwieriger ging, ist, sich in der Schweiz zu etablieren. Und ich glaube am Anfang, aber ich bin jetzt nicht sicher, ich habe nicht die Zahlen, die Subvention von der Stadt war in den ganz ersten Jahren eben ein bisschen gering.
Wenn ihr jetzt euch vergleicht mit, sagen wir, dem Stadttheater, warum braucht es denn einen Ort für die freie Theaterszene?
Naja, etwas, was die freie Szene auch mit ausmacht, ist eben das Lokale. Also, dass wir vor allen Dingen mit Künstlern und Künstlerinnen arbeiten, die ihre Geschichte haben mit Bern. Natürlich arbeiten wir auch mit zugezogenen Künstlern und Künstlerinnen, die in Bern leben. Und natürlich arbeiten wir auch mit internationalen Künstlern und Künstlerinnen. Aber eine wichtige Säule des Hauses sind nun mal wirklich die Gruppen, die in der Stadt wirklich arbeiten, während am Stadttheater anders gearbeitet wird und vor allen Dingen ja auch mit Ensembles gearbeitet wird, die für eine Zeit in eine Stadt kommen und da ihre Zelte aufschlagen und neue Impulse bringen von außen. Und die freie Szene, das sind Gruppen, die ihre Geschichte, ihre persönlichen Geschichten haben hier in Bern und auch ihre Arbeitsbeziehungen.
Und dann muss man auch sagen, das ist eine andere Art, Theater zu machen. Also die Gruppen sind dann Produzenten ihrer Stücke. In einem Stadttheater ist das Stadttheater der Produzent, oder? Also das heißt, dass eine Gruppe hat dann irgendwie eine größere Freiheit und Gestaltungsfreiheit und eine größere Entscheidungsmöglichkeit in der Realisation oder in der Produktion.
Also ihr setzt nicht auf klassisches Theater, ihr sucht immer nach Neuem, nach Innovativen, nach neuen Formen auch vom Theaterschaffen. Wie findet ihr die Gruppen, die ihr wollt? Wo sucht ihr sie?
Teilweise haben wir jetzt also gute Kontakte hier in Bern, in der Region und in der Schweiz und es werden uns sehr viele Projekte getragen. Also die Leute kommen zu uns mit Vorschlägen und dann schaut man, wie man das machen könnte und wie man das programmieren könnte. Und dann gibt es natürlich Festivalbesuche und Diskussionen mit Kolleginnen und so weiter und man hält sich so, wie man kann, am Laufenden und probiert eben die Nase im Wind zu behalten.
Was sind eure persönlichen Highlights der letzten Jahre?
Ja, mit den Highlights ist es ja immer so eine Sache. Es gibt die Produktionen, die das Haus voll machen, über die wir uns extrem freuen und die eine große Begeisterung bei unserem Publikum stoßen. Und es gibt aber auch die Produktionen, die uns genauso am Herzen liegen, die es aber vielleicht trotzdem nicht schaffen, sozusagen bei einer Mehrheit sich zu platzieren. Die Spielzeit ist immer gespickt mit verschiedenen Highlights für uns. Also wenn ich jetzt aus den letzten Jahren was rausgreifen muss, dann würde ich vielleicht sagen, es war zum Beispiel ein Highlight für uns, Co-Produzent zu sein einer Produktion, das war Hate Radio von Milo Rau, die nicht nur gleich von Anfang an sehr erfolgreich war, auf sehr viel Interesse und sehr viel Diskussionen gestoßen ist, sondern die dann auch noch diese öffentliche Würdigung erfahren hat und zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Das war in einem Jahr, wo überhaupt, da wurden Zeichen gesetzt. Also man hatte den Eindruck, es wurden Zeichen gesetzt. Die freie Szene hat in diesem Tempel der Hochkultur irgendwie Einzug erhalten, hat irgendwie ein Zeichen gesetzt, wir sind auch da. Und da waren wir sozusagen stellvertretend mit dieser Produktion dabei. Genauso war aber jetzt auch kürzlich die wunderschöne, gelungene Produktion Das doppelte Lottchen der Berner Theatergruppe für junges Publikum Weltalm. Eine sehr gelungene Produktion, wo wir gemerkt haben, wir haben wirklich zusammen mit dieser Gruppe das Publikum erreicht. Wir haben einen Nerv getroffen. Da ist was sehr Schönes passiert. Also das macht einen dann auch sehr glücklich.
Und vielleicht kann man auch sagen, als weiteres Highlight, wir haben eine Startrampe, das heißt ein Nachwuchsförderungsprogramm für junge Gruppen, für erste Projekte, erste oder zweite Projekte. Und da hatten wir zum Beispiel eine große Überraschung diesen Winter mit der Gruppe das Schaubüro und mit dem 1000-Franken-Deal. Eine Produktion, die mit sehr viel Begeisterung und Engagement und Inbrust realisiert wurde und die auch ihren Weg zum Publikum hier in Bern gefunden hat.
Ihr habt vorher erwähnt, es gibt Stücke, die euch sehr am Herzen liegen, die beim Publikum weniger ziehen, als ihr es euch vorstellt. Andere vielleicht, die ziehen und wo ihr es nicht erwartet habt. Wie wichtig ist es in der freien Szene auch, dass es einzelne Köpfe gibt, die man kennt, dafür, dass die Produktion dann insgesamt an Anklang stößt?
Also das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also in der freien Szene erwartet man und findet man ja tatsächlich auch alternative Produktionsformen, also von Stadttheater, Klassiker, Betrieb, System, das war ein zu langes Wort, von Stadttheater, Produktionsbedingungen abweichende Produktionsformen. Es gibt die Kollektive, also Schauplatz International ist jetzt zum Beispiel hier in Bern ja eine bekannte Gruppe, die sich zwar selbst nicht Kollektiv nennt, aber tatsächlich auf einer Basis der Gemeinsamkeit funktioniert, also wo wirklich vier Leute zusammen Konzept machen und dann auch auf der Bühne stehen, für vieles verantwortlich sind. Es gibt andere Gruppen, da ist klar ein Regiekopf irgendwie bekannt und auch die Handschrift, die Regiehandschrift der Person ist dann erkennbar. Es gibt aber auch Gruppen, bei denen ändert das. Also zum Beispiel 400 ASA ist ganz interessant, verändert sich gerade extrem in eine Richtung des Kollektivs, wo wirklich man jedes Mal, wenn man mit der Gruppe irgendwie zu tun hat, mit jemand anderem spricht, das ist geradezu Konzept, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass nur einer sozusagen immer der Verantwortliche ist und der seinen Namen und seinen Kopf hinhält. Es gibt Autoren, die dann auch Regisseure sind, die dann plötzlich auch spielen oder was weiß ich. Also es gibt ja auch sehr viel Transformation innerhalb dieser Szene.
Und das ist eben die Freiheit dieser Szene. Das heißt, man kann als Autor eben tätig sein, aber man kann auch plötzlich auf der Bühne stehen und das Raphael Urweider wäre ein guter Beispiel jetzt mit seinen verschiedenen Rollen bei der Gruppe Penkpalast. Es ist eine Arbeitsweise, die verschiedene Rollen zulässt.
Nach 15 Jahren, ihr seid, wie wir bereits erwähnt haben, sehr etabliert in Bern, in der Schweiz auch sehr bekannt langsam. Wie ist es mit der Finanzierung? Wie solide ist die? Kommt ihr immer knapp raus oder müsst ihr euch da nicht große Sorgen machen?
Wir können sagen, wir haben trockene Füße. Und das ist schon mal was. Aber natürlich, wenn man ein Programm haben wie unseren Programm, dann eigentlich würden wir uns sehr oft wünschen, mehr Ressourcen zu haben. Also wir zahlen sehr anständige Beiträge, Gagen und Honorarien, das ist unser Anliegen. Aber man könnte durchaus in der Betreuung und man könnte auch in der Werbung überhaupt, also in der ganzen Arbeit hier im Theater, ein bisschen mehr Geld brauchen. Und man könnte auch ein bisschen darüber hinaus, würden wir auch manchmal gerne mehr Produktionsbeiträge bezahlen.
Seid ihr zufrieden oder akzeptiert ihr die Aufteilung zwischen dem Stadttheater und anderen kleineren Kulturinstitutionen oder findet ihr, dort ist der Unterschied zu groß?
Also, wir wünschen wirklich jeder guten kulturellen Institution in der Stadt, dass sie die Mittel hat, die sie braucht. Also das schon mal gesagt. Aber man muss schon sagen, manchmal ist die Diskrepanz zwischen der Finanzierung von den großen Institutionen und von den freien einfach ein bisschen schockierend.
Und ohne dass wir wollen niemand anderem was wegnehmen, aber wir wünschen uns grundsätzlich, wie Miriam eben schon gesagt hat, auch für uns in den kommenden Jahren eigentlich fürs Schlachthaus mehr finanziellen Spielraum, ja.
Ein bisschen mehr Spielraum habt ihr jetzt eben erhalten mit dem Kulturpreis. Es ist zwar ein einmaliger Preis und nicht wiederkehrendes Geld, aber es ist doch eine, auch eine Anerkennung an eure Arbeit der letzten 15 Jahre. Was bedeutet euch dieser Preis?
Wir sind sehr dankbar und wir sind sehr glücklich über diesen Preis. Wir verstehen, dass es ist ein außerordentliches Geschenk eigentlich. Und damit möchten wir wirklich etwas Spezielles machen. Also es soll nicht in unserem täglichen Geschäft fließen und Löcher stopfen, sondern wirklich für etwas Spezielles eingesetzt werden.
Auf den Burgerpreis kann man sich ja nicht bewerben. Man erhält ihn einfach. Wart ihr erstaunt? Oder dachtet ihr, ja, endlich erhalten wir den mal?
Also wir haben ganz ehrlich nicht darauf spekuliert, gar nicht. Oder? Ich weiß es nicht, ob du davon geträumt hast, Miriam. Vielleicht, aber es war eine wunderschöne Überraschung, die uns an einem kalten Herbst- oder Wintertag ganz überraschend wirklich getroffen hat und beglückt hat. Also wenn man sich darauf bewerben könnte, hätten wir uns vielleicht sogar beworben. Aber so haben wir jetzt nicht die ganze Zeit heimlich gedacht, wann kriegen wir den endlich?
Ich muss sagen, ich habe nie in Träume gedacht, dass wir das kriegen könnten.
Miriam Ponge, Maike Lex, was bringt die Zukunft dem Schlachthaustheater?
Also jetzt stehen erstmal ja noch, was haben wir, April? Also es gibt noch gut 2 Monate Programm jetzt. Da stehen noch ein paar schöne Projekte an, auf die wir uns jetzt freuen. Also Premiere von Peng Palast wurde schon erwähnt, dann kommt Auer, wir leben. Aber eine besondere Koproduktion ist die Koproduktion mit einer polnischen Theatergruppe unter der Regie von Nils Torpus, die Produktion Against, die Ende Mai bei uns Premiere haben wird.
Gina Gurtner und Julien Stäubli und Michael Röhrenbach und Nils Torpus sind eben vor ein paar Tagen nach Polen gereist. Die proben jetzt in Bydgoszcz, die Stadt mit den Namen, den man nicht aussprechen kann. Und es scheint nach den Telefonaten, die wir bekommen haben, dass es gut geht.
Und ganz wichtig, jetzt nochmal ein bisschen die weitere Zukunft. Uns steht die große Renovation bevor. Also das Haus wird auch für 4 Monate, zumindest für den Betrieb auf der Bühne, geschlossen. Wir erhalten eine gute neue Infrastruktur. Wir werden die große Bühne, aber auch die Kellerbühne verbessern, deutlich verbessern können, bessere Bedingungen für Publikum und Künstler und Künstlerinnen haben. Das heißt für uns auch im September und Oktober, dass wir noch nicht hier spielen können. Und wir haben nicht die Beine hochgelegt und wir werden uns nicht ausruhen, sondern wir nutzen eigentlich diese Zeit, um uns auch einen anderen Traum zu erfüllen, nämlich rauszufahren, also Theater außerhalb. Ich meine, wir haben dieses wunderschöne Haus und freuen uns, wenn es dann noch schöner wird, aber wir haben jetzt dann auch mal die Gelegenheit zu sagen, okay, wir gehen in die Stadt, zum Teil aus der Stadt hinaus, wir gehen mit dem Theater, mit unseren koproduzierenden Gruppen an andere Orte, kooperieren dann auch mit anderen Veranstaltern oder gehen an Orte, die vielleicht noch nicht so als Veranstaltungsorte bekannt sind. Das wird viel Arbeit für uns bedeuten, da freuen wir uns aber auch sehr drauf.
Soweit die beiden Co-Leiterinnen vom Berner Schlachthaustheater, Miriam Ponge und Maike Lex. Mehr Informationen zum aktuellen Programm gibt's im Internet unter schlachthaus.ch.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute Montag. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zum heutigen Info beigetragen hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Alt. Die wünscht eine sonnige Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.